Cheers. Cheers.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr so fleißig unseren Podcast hört. Und hör mal, es ist ja immer Luft nach oben.
Immer.
Und deshalb haben wir ein paar Feedback-Fragen für euch vorbereitet.
Wir wollen Cheers einfach noch toller machen. Und deshalb bitten wir euch, nehmt an unserer Umfrage teil. Ihr tauscht also ein paar Minuten eurer Zeit in ganz, ganz viel Weinwissen. Uns interessiert zum Beispiel...
Welche Themen mögt ihr am meisten? Wollt ihr mehr Gäste bei uns im Podcast haben? Und was können wir sonst noch optimieren?
Ja, und ihr könnt natürlich auch was gewinnen. 3 AirPods Pro warten auf euch. Den Link zur Umfrage, den findet ihr in den Shownotes. Und die Teilnahmebedingungen, die gibt's auf unserer Website.
Ja, ich würde da ja auch gerne dran
teilnehmen. Nein. Jetzt geht's los mit eurem Lieblingspodcast.
Cheers.
Cheers.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Weißt du, ich genieße es gerade so im Garten zu sitzen, jetzt im Hochsommer.
Ja.
Ja. Und einfach nichts zu tun.
Das ist herrlich, oder?
Ja, entchillen sozusagen. Entchillen.
Es ist auch gerade so eine ruhige Phase. So, weißt du, so nach Fußball und dem ganzen Gedöns. Hm. Und auch so geschäftlich ist es eine ruhigere Phase. Und dann im September, Oktober geht es immer wieder Vollgas los. Und das Frühjahr war auch so vollgepackt. Und jetzt ist so ein bisschen Ruhe.
Ich nehme mir auch immer richtig viele freie Tage im Sommer. Ja. Wobei ich muss sagen, so Gärtnern, das mache ich noch. Also Aktivität ist da. Habt ihr einen
Garten eigentlich? Dachte
ja,
Balkon.
Nee, das ist ja so ein klein... Ja, wir haben einen Balkon, aber der Garten ist wie so ein Kleingarten, ne?
Ah, ist das aber so ein Gemeinschaftsgarten?
Nee, so schon so eine kleine Parzelle. Aber ich habe dann da so 4 Hochbeete hingebaut. Mhm. Und ja, pflanze eigentlich jedes Jahr. Ich habe immer extrem gut Zucchini gezüchtet.
Ah.
Zucchini war absolut the top of the plants, winning plant. Und was immer nicht funktioniert hat all die Jahre, und auch dieses Jahr habe ich es gelassen, Gurken.
Gurken?
Ja, geht bei mir nicht.
Echt, warum?
Ja, und alle gucken mich mal an und sagen so, Gurken ist doch nicht schwer. Aber mir hat es immer zerhagelt. Also
ich finde diese Sommerabende oder auch Sommernachmittage in so diesen Schrebergartenanlagen, die erinnern mich immer an meine Kindheit an der Ostsee. Weil ich war immer in Holstein und Timmendorf und Scharbeutz und sind wir mit den Inlineskates immer gefahren. Und die Eltern von meinem Patenonkel, die hatten auch so eine Anlage und haben da ganz viel Gemüse gezüchtet. Und dann sind wir immer dahin gefahren nach dem Eisessen und haben dann immer geholfen bei der Ernte. Das war immer so, das war richtig schön.
Man, haben wir so lange schon gequatscht und haben noch nichts im Glas.
Jetzt beim Wein der Woche.
Der Wein der Woche.
Wir haben einen Schaumball. Bubbles. Bubbelitos. Bitte schön.
So, danke schön.
Sehr gerne.
Das ist... Ein Sekt.
Ein Sekt, ja. Und zwar von Kloster Eberbach.
Mhm.
In Brüt, also dosages Brüt, also auch hier nochmal maximal 12 Gramm Restzucker pro Liter. Es ist sogar ein Jahrgangssekt, Jonas. Das heißt, die Trauben kommen nur aus einem Jahr. In dem Fall ist es 2021er. 21er war ein hervorragender Weinjahrgang in Deutschland, aber auch weltweit, muss man sagen. Und hier steht jetzt drauf Flaschengärung. Ja, das heißt, also ich betone das deshalb so dolle, weil Flaschengärung heißt nicht, dass es sich dabei um eine traditionelle Flaschengärung handelt, sondern es ist eine Kombination aus Gärung in der Flasche und im Drucktank. Einfach, um eine Konsistenz herzustellen, dass du keine Schwankungen hast. Ne? Das macht man halt gerade, wenn man ein größeres Volumen hat, dass man halt keine Unterschiede hat, was die Dosage angeht, was den Geschmack angeht. Und deswegen hier hinten drauf.
Größeres Volumen meinst du jetzt Quantität, also wenn du viel verarbeitest.
Ja, oder du vielleicht auch sagst, du willst einfach irgendwelche geschmacklichen Schwankungen vermeiden, dann hast du halt eben die Möglichkeit, neben der traditionellen Flaschengärung auch eine Kombination aus Flaschengärung und Tankgärungsverfahren zu machen, und das ist Flaschengärung.
Mhm.
Also nicht verwechseln mit der traditionellen Flaschengärung. Ja, das ist so ein bisschen wie eine Mischung. Beim Prosecco hast du ja auch das Tankgärungsverfahren. Oder bei Lambrusco haben wir auch schon drüber gesprochen. Und kommen wir kurz zur Rebsorte. Das ist 100% Riesling.
Spannend.
Mhm. Ich finde, wir können einfach die Folgen jetzt immer mit Sprudel machen.
Mhm.
Gib das mal an die Regie hier weiter. Hallo, Regie.
Ja, total abgefahren, ne? Weil du weißt ja, dass ich früher nie Sprudel getrunken habe. Und dass wir angefangen haben mit Cheers.
Da hast du gesagt, du hast Cremant viel getrunken.
Hast du mich geheilt? Ja, das nicht viel nicht.
Cremant Rosé, oder?
Das war das, genau, wenn Sprudel, dann Cremant Rosé getrunken. Genau.
Ja.
Aber jetzt bin ich irgendwie so total.
Ich war gerade an der Loire und hab mir das angeguckt. Also, was heißt gerade? Vor 3 Monaten war ich in der Loire. Ja, sieht ein bisschen aus wie Mittelrheintal. Also. Nur anstatt Burgen stehen halt Schlösser. Aber, aber auch ganz kurz hier noch zum Riesling, Entschuldigung.
Ja, bitte.
Super frisch. Riesling, Sekt, wie ich es mag. Unkomplizierter Sprudler. Trockener Charakter, hat so diese leichte Fruchtigkeit vom, also was heißt Fruchtigkeit, diese typischen Aromen von Riesling. Man hat so ein bisschen knackigen Äpfel, ein bisschen Zitronenzeste. Ne? Also sehr, ich hätte beinahe gesagt heimisch, aber Zitronen wachsen bei uns ja eigentlich nicht. Aber Ja, sehr, sehr so knackiges Steinobst, überhaupt nicht zu overload gelbfruchtig, sondern hat eine richtig schöne Frische und Filigranität. Mag ich sehr gerne, finde ich cool. Ja. Das ist auch so ein Familiensprudler.
Familiensprudler?
Ja, wenn du so einen Sekt mitbringen möchtest, ja, zur Familienfeier, dann würde ich so einen Riesling-Sekt, da kannst du nichts mit verkehrt machen. Ja, so ein Allrounder-Sprudler.
Wo du eben bei mir schon die schönen Bilder im Kopf erzeugt hast. Es gibt heute eine kleine Sightseeing-Tour bei Cheers mit Lou und mit Jonas. Es geht ins Elsass, ist eine Region im Nordosten Frankreichs. Und guck mal, ich habe ein paar Bilder rausgesucht.
Ach, wie cool.
Ist das nicht schön?
Das sah gerade aus wie so ein KI-Bild.
Nee, das ist, ja, guck mal.
Oh, witzig, oder?
Realität.
Ja, sehr, sehr schön.
Realität.
Das Elsass. Du hast, witzigerweise in Vorbereitung auf die Folge, hast du mir schon ein Geheimnis verraten, nämlich, dass du früher als Kind so auf dem Elsass warst.
Ja, meinen Eltern.
Ja.
Wir sprechen über großartige Weine, glaube ich, heute. Also über das Elsass, über tolle Kultur in Frankreich. Was hast du noch rausgesucht? Ich glaube, logischerweise über verschiedene Weinanbauregionen.
Ja, wir sprechen über die Weinanbauregionen, wir sprechen über die Rebsorten, die prozentuale Verteilung. Wir sprechen auch so ein bisschen wie über die Größe des Elsass. Und wir sprechen vor allen Dingen auch über die Etikettensprache, weil im Elsass ist einfach aufgrund der Historie und diese Nähe zu Deutschland ein bisschen was anders als im Rest von Frankreich. Und wir sprechen auch über typische Elsässer Gerichte. Und
Das wäre, wenn wir nicht verpassen. Mit Lou spricht man auch über typische Elsässer Gerichte. Um euch so ein bisschen abzuholen, weil ich habe ja eben die Fotos gezeigt. Ich meine, Lou kennt das sehr, sehr gut. Es sind, wie kann man es mal erzählen? Es sind so Weinberge, so malerische Weinberge, muss man sich vorstellen, glaube ich.
Ja, ich glaube,
so sanfte Hügel, nicht richtig Berge, sondern ja. So
sanfte Hügel trifft es ganz gut. Sanfte Hügel für alle, die noch nie im Elsass waren, aber zum Beispiel in der Südpfalz schon mal gewesen sind. Das hat schon so eine Ähnlichkeit. Man hat diese Fachwerkhäuser, man hat die Nähe zum Rhein, man hat diese sanften Hügel, die also keinen richtigen steilen Weinberge, sondern diese Hügel, diese hügelige Landschaft, die vielleicht auch manchmal mit den Zypressen in der Südpfalz so ein bisschen in Toskana erinnern. Und ja, also es ist so ein bisschen ähnlich. Man merkt auf jeden Fall diese Nähe.
Gehen wir mal in die Basics und klären, wo liegt das Elsass überhaupt? Grundsätzlich kann man sagen, zwischen den Vogesen und dem Rhein.
Ja, also das Elsass liegt im Osten Frankreichs und erstreckt sich, wie du richtig gesagt hast, entlang der Vogesen und des Rheins und grenzt im Osten an Deutschland und im Süden an die Schweiz. Und bekannte Städte sind zum Beispiel Straßburg oder Colmar. Und die Winter im Elsass, ich springe direkt mal so ein bisschen auf das Klima rüber, weil ich das aufgrund der Weinstilistik, die man dort unten bekommt, wichtig finde. Also die Winter im Elsass sind sehr kalt. Die Sommermonate sind wiederum sehr warm bis ja heiß, also richtig, richtig heiß. Das heißt, wir haben im Elsass ein kontinentales Klima, das durch die Vogesen tatsächlich verstärkt wird. Also das Anbaugebiet wird vor Regen und vor allen Dingen auch von den Ozeanwinden sehr gut geschützt. Und damit zählt das Elsass zu den trockensten und sonnenreichsten Gebieten Frankreichs. Das ist wichtig, dass man das mal gehört hat, weil man das schon bei der Stilistik auch mitbekommt. Ja, also die Weine aus dem Elsass, die sind oft sehr breitschultrig, sehr extraktreich, oft auch hohe Alkoholwerte, was ich persönlich jetzt nicht so sexy finde. Aber es gibt nach wie vor viele, viele Fans von Weinen aus dem Elsass.
Du hast eben gesagt, das Elsass zählt zu den trockensten und sonnenreichsten Gebieten Frankreichs. Mhm. Lass uns mal über die Rebsorten sprechen. Mhm. Was wächst denn im Elsass?
Also ich springe noch einen zurück. Ich würde nämlich ganz gern zuerst auf die Gesamtrebfläche des Elsass eingehen. Die beträgt nämlich ungefähr 15.000 Hektar. Und das kann man sich ganz gut merken, weil Baden, also unser deutsches Weinanbaugebiet, auf der anderen Rheinseite auch ungefähr 15.000 Hektar Gesamtrebfläche hat. Ja? Also eine kleine Eselsbrücke. Und die wichtigsten Rebsorten im Elsass sind Riesling. Also Riesling ist mit 21% die meist angebaute Rebsorte. Danach folgt Pinot Blanc, also Weißburgunder. Da. Dann Gewürztraminer, riesiges Ding im Elsass.
Stimmt.
Kriegt man auch oft so als Spätlese oder als edelsüßen Wein. Dann gibt es noch den Pinot Gris, also den Grauburgunder, den Silvaner, Muskat und dann ganz zum Schluss Spätburgunder, also Pinot Noir. Und außerdem wachsen da auch noch Rebsorten wie so Auxerrois oder Chardonnay. Die machen aber nur noch 3%
der Gesamtrebfläche
aus. Ja. Also man merkt auf jeden Fall, Elsass ist Weißweinland. Ja.
Und lass uns mal.
Oder Weißweinregion, ja.
Lass uns mal über die verschiedenen Regionen, wie du gerade gesagt hast, im Elsass sprechen. Und vor allen Dingen auch dazugehörig dann, ja, die verschiedenen Gegebenheiten, also Bodentypen.
Mhm. Also, das Elsass ist in zwei Regionen unterteilt, nämlich einmal Bara oder auch Unterelsass, beziehungsweise Unteres Elsass, weil die haben ja auch immer die deutschen Namen noch. Das liegt im Norden und die Hauptstadt vom Bara ist Straßburg. Mhm. Und hier liegen viele der bekanntesten Weinberge wie der Zellenberg oder zum Beispiel der Zotzenberg. Und dann die zweite Region ist Ora oder auch Oberes Elsass im Süden mit der Hauptstadt Colmar. Und die Region beherbergt tatsächlich die meisten Grand Cru-Lagen.
Okay.
Ja, also zum Beispiel der Schlossberg oder der Rangenentann. Und die Böden im Elsass sind sehr vielfältig, also bestehen hauptsächlich, würde ich jetzt mal sagen, aus Kalkstein, Mergel, Granit und Schiefer.
Ja. Okay.
Da kommt immer so ein bisschen drauf an, aber ich würde sagen, das sind so die vorherrschenden Bodentypen. Ja.
Du hast schon gesagt, bekanntesten Weinberge, Zellenberg, Zotzenberg hast du gesagt. Was sind die bekanntesten Lagen?
Also Schönburg oder Schönbur ist berühmt für Rieslinge. Dann gibt es den Schlossberg, das ist so einer der bekanntesten Grand Cru Weinberge. Dann gibt es den Eichberg und Brand in Türkheim. Dann den Altenberg in Bergheim, der ist zum Beispiel bekannt für Gewürztraminer. Und dann gibt es eine unglaublich bekannte Lage, nämlich Clos-Saint-Une. Die liegt innerhalb der Grand Cru-Lage Rosacker. Das kommt im Übrigen von Rosenstock. Und diese Grand Cru-Lage Rosacker liegt im Winzerdorf Hunaweier in der Region Ora an der Weinstraße. Und Weine, die aus Clos-Saint-Une kommen, haben ganz oft, oder haben eigentlich immer, so eine ganz charakteristische Kirche auf dem Etikett. Und das ist die Kirche aus dem gegenüberliegenden Dorf, also von dieser Parzelle. Und aus der Grand Cru-Lage Rosacker stammen einige der berühmtesten Rieslinge und auch einige der teuersten und begehrtesten Rieslinge der Welt. Wobei man dazu sagen muss, also Clos-Saint-Une liegt ja innerhalb der Grand Cru-Lage Rosacker und Clos-Saint-Une gehört genau einem sehr bekannten Produzenten im Elsass. Aber es gibt noch weitere Produzenten und Produzentinnen, die halt Wein aus der Grand Cru-Lage Rosacker machen. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber es ist eine wichtige Information. Also falls ihr gerade irgendwie in der Weinausbildung seid, googelt das mal, Clos-Saint-Une.
Also bedeutend fürs Elsass auf jeden Fall Grand Cru. Kannst du das nochmal mit zwei Sätzen zusammenfassen für alle, die
Grand
noch nicht da sind?
Großes Gewächs.
Okay.
Also großes Gewächs, Grand Cru-Lage, großes Gewächs.
Großer Preis.
Großer Preis, großer Wein. Im besten Fall.
Dann lass uns mal über die Weinstile sprechen. Welche Weinstile kommen aus dem Elsass? Also mein Lieblingssprudel kommt, glaube ich, auch von dort. Cremant.
Der Cremant, ja. Also alles, was sprudelt, nochmal hier als Gedankenstütze und nicht aus der Champagne kommt, heißt in der Regel Cremant. Und dann mit dem Zusatz der Region, also zum Beispiel Cremant de Loire oder Cremant de Alsace. Und ja, Weißwein kommt halt eben aus dem Elsass, Rotwein kommt aus dem Elsass, aber eben auch restsüße Weine. Typisch für die Region, ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, ist die Angabe der Rebsorte auf dem Etikett. Also die etikettieren nach der Rebsorte und nicht nach der Herkunft. Also
was für Frankreich nicht so normal ist, oder?
Richtig, hat in Frankreich Seltenheitswert. Also normalerweise wird immer nach der Herkunft etikettiert, also zum Beispiel Beaujolais, Herkunft, und dahinter versteckt sich die Rebsorte Gamay. Und im Elsass schreiben sie halt drauf, Riesling, Gewürztraminer, Pinot Blanc oder was auch immer. Und da merkt man halt eben auch diese deutsch-französisch angehauchte Kultur. Und der Stil, also die Stile aus dem Elsass, ja, wir haben ja gerade schon über Farben gesprochen. Also Elsass ist halt oft so ein bisschen moppelig.
Du bist nicht so die Freundin, ne?
Ich finde halt einfach, dass das Elsass leider so ein bisschen angestaubtes Image hat und dass diese Stilistik, die sie dort produzieren, nicht so wirklich in das reinpasst, was aktuell auf dem Markt gefragt ist. Also, oder was zumindest bei mir gefragt ist. Also ich stehe auf Frische, auf Filigranität, auf so Laserschwerter.
Und stattdessen ist es, wie hast du gesagt, moppelig?
Ja, und das ist so, also ich stehe so auf Laserschwerter und so, es ist oft so ein moppeliger Mops, weißt du, so musst du dir das vielleicht so ein bisschen vorstellen. Und oft hast du dann halt zu diesen hohen Alkoholwerten, zu diesen wirklich sehr ausladenden, kräftigen, moppeligen Wein, hast du dann halt eben noch so ein bisschen Buttrites noch dabei. Also die Weine sind auch oft so Buttrites schwanger, was ich auch nicht gerne mag. Und oft hast du dann diese sehr, diese kräftige Gelbfruchtigkeit, was dem Ganzen noch mehr Fülle gibt. Und dann hat man halt eben auch noch zusätzlich oft diese Restsüße, ja. Und das ist im Übrigen auch wichtig zu erwähnen mit der Restsüße, weil die Weine werden zwar nach der Rebsorte etikettiert, also für Endverbraucher und Endverbraucherinnen ist klar zu erkennen, was sich denn in der Flasche befindet. Was nicht klar zu erkennen ist, ist die Geschmacksrichtung, ja. Also die wird einfach im Elsass nicht etikettiert, da steht jetzt nicht drauf dry oder trocken oder halbtrocken oder so. Das kann oft schon für Überraschung sorgen, weil man irgendwie denkt, man kauft so Man hat ja dieses deutsche Gefühl, wenn ich einen elsässischen Wein kaufe, weil ich halt genau weiß, was für eine Rebsorte drin ist. Und dann macht man die Flasche aber auf und denkt sich so, das ist ja komplett süß. Also es wirkt nicht etikettiert. Das ist, glaube ich, sehr wichtig zu wissen. Da würde ich dann einfach, also da so ein Tipp, da würde ich dann einfach unbedingt auf die Alkoholwerte achten, ne? Weil du kannst davon ausgehen, dass wenn irgendwie was fertig vergoren wurde, dann hat er irgendwie 14,5. Aber wenn halt, wenn der Wein jetzt irgendwie restsüß auf den Markt kommt, dann hat er vielleicht nur 11 Volumenprozent oder so.
Ja. Du hast ja eben ganz ehrlich gesagt, Elsass findest ein bisschen verstaubt. Hast du denn das Gefühl, dass sich da auch was tut so langsam?
Ja, es gibt einige Weingüter, die jetzt einen anderen Weg einschlagen, die ihre Stilistik überdenken. Aber es ist natürlich auch einfach so ein bisschen bedingt durch das Klima und die Rebsorten, die dort wachsen. Also wir haben ja, wie gesagt, dieses sehr heiße Klima in den Sommermonaten. Ist es halt auch einfach so ein bisschen die DNA vom Elsass, dass die halt eben solche Weine auf die Flasche ziehen. Natürlich, wie gesagt, gibt es jetzt vielleicht Weingüter, die halt ein bisschen mehr nach physiologischer Reife gucken und vielleicht gucken, dass das Zeug nicht überreif irgendwie geerntet wird und mit massiv Zuckerwerten und so. Aber ich glaube, es ist halt auch einfach so ein bisschen die DNA des Weinanbaugebiets. Und es gibt ja auch mit Sicherheit Menschen, die genau so eine Stilistik suchen. Ne?
Aber das heißt grundsätzlich, Wein aus dem Elsass trinkt man eher im Elsass und nicht irgendwo anders.
Also ich würde jetzt sagen, dass sie international ein absolutes Nischenprodukt sind.
Keine Riesenrolle spielen.
Nee, ich denke, das müsste man sich mal statistisch angucken. Ist eigentlich eine gute Frage. Man müsste sich eigentlich mal angucken, wo denn der ganze Wein hingeht. Mhm. Also mit Sicherheit viel nach Holland, so die skandinavischen Länder würde ich auch sagen. Vielleicht noch so ein bisschen nach England, USA mit Sicherheit, weil ja auch da jetzt der Riesling ja so gehypt wird oder auch schon lange gehypt wird. Und dann wahrscheinlich aber auch viel im Land selber bedingt durch den Tourismus, weil es ist natürlich eine wunderschöne Region, um Urlaub zu machen. Ne? Und ja.
Du, zwei Bezeichnungen müssen wir noch klären im Zusammenhang mit dem Elsass. Vielleicht kannst du die mal in Ruhe erklären. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, Vendange Tardive und Sélection de Grenoble.
Vendange Tardive ist im Grunde genommen einfach die Bezeichnung für eine Spätlese. Mhm. Also die Trauben werden, wie der Name schon sagt, spät gelesen und haben halt eben dadurch einen erhöhten Zuckergehalt. Und diese Weine werden oft restsüß, aber halt eben auch oft trocken ausgebaut. Wenn sie trocken ausgebaut wurden, dann haben sie auch logischerweise mehr Alkohol. Mhm. Und die Sélection de Grenoble ist einfach, sind einfach, also das sind Weine, die einfach aus edelfaulen Trauben hergestellt werden. Also die Beeren sind halt eben mit Botrytis befallen und daraus entstehen sehr süße und konzentrierte Weine, die man in etwa vergleichen kann mit einer deutschen Trockenbeerenauslese. Ja.
Dann lass uns das schöne Elsass nochmal zusammenfassen. Also, ich habe notiert, Elsass zählt zu den sonnenreichsten und trockensten Regionen Frankreichs, hast du gesagt. Mhm. Gesamtrebfläche so 15.000 Hektar. Mhm. Hast du verglichen mit Baden?
Ja,
so das ist genauso auf der anderen Seite vom Rhein. Es teilt sich grundsätzlich in zwei Gebiete, Bas-Rhin, der Norden, und Haut-Rhin, der Süden. Mhm. Und zu den wichtigsten Rebsorten zählen Riesling, ich glaube, du hast 21% genannt, Pinot Blanc ebenfalls 21%, und dann kommt der Gewürztraminer. Und ja, aus dem Elsass kommen Weißweine, auch Schaumweine, zum Beispiel Cremant haben wir darüber gesprochen, aber auch Rotweine logischerweise.
Genau, vornehmlich aus der Rebsorte Pinot Noir, also Spätburgunder.
Und es gibt trockene Weine, aber eben auch viele restsüße Weine.
Ja.
Durch die Botrytis.
Durch die Botrytis, das ist richtig.
Also grundsätzlich so zur Stilistik kann man sagen, sie sind mollig, das hast du genannt.
Bisschen breitschultriger, also Alkohol, Botrytis.
Viele Umdrehungen.
Ja, viel, sehr gelbfruchtig, ja. Und aktuell ändern aber einige Weingüter, sage ich jetzt mal, ihren Stil für mich zum Positiven. Aber es ist halt auch einfach die DNA der Region. Und das muss man sich halt darüber bewusst sein, wenn man da Wein einkaufen will.
Du hast noch gar nicht erzählt, was man richtig gut isst zu Wein aus dem Elsass. Oder was man im Elsass überhaupt isst.
Ja, die klassischen Gerichte, ne? Klassische Gerichte aus dem Elsass ist Sauerkraut mit deftigem Fleisch und auch Wurst. Dann haben wir die Tarte Flambée, also Flammkuchen. Also wissen wir alle, was Flammkuchen ist, muss ich jetzt nicht erklären, ne? Klassisch mit Zwiebeln und Speck. Es gibt die Tarte Flambée, den Flammkuchen, aber natürlich auch in süß, ja? Also so mit so Apfelringen und dann halt eben so gebacken. Also sehr, 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 sehr gut. Dann gibt es auch so klassische Eintöpfe, hauptsächlich bestehend aus Kartoffeln, anderem Gemüse, also so Wurzelgemüse und auch wiederum Fleischsorten, also so deftiges Fleisch, was einfach mit drin gekocht wird. Dann gibt es das Coco Riesling, also Huhn- und Riesling-Soße, also nicht Coco warm, klassisch mit Rotwein, sondern halt eben mit Riesling. Und natürlich auch der Münsterkäse. Und das ist also ein sehr, sehr kräftiger Weichkäse, kennt ihr auch alle. Der wird dort oft mit Kümmel serviert und ne, what grows together goes together.
Ich wollte gerade sagen, also
das sind halt
schon
auch alles deftige Gerichte, ne, wo einfach der Riesling wie die Faust aufs Auge zu passt. Wir haben die Säure, wir haben den Schmelz, wir haben aber auch bei einigen Weinen aus dem Elsass, wie gesagt, diese Restsüße, die man dann auch wiederum zu einer Tarte Flambée matchen kann, die aber süß belegt ist, also mit Äpfeln beispielsweise. Also man hat, also der Wein, der im Elsass, also die Weine, die aus dem Elsass kommen, passen auch perfekt zu der elsässischen Küche.
Und bevor wir nochmal anstoßen. Ich habe noch eine Frage aus der Community. Mhm. Eva aus Bochum fragt:
Die Frage der Woche.
Welcher Wein passt am besten zu einem klassischen Grillabend? Also wenn man nur einen Wein anbieten möchte.
Ja.
Da bin ich mal gespannt.
Die Antwort wird wahrscheinlich nicht gefallen. Das ist auf jeden Fall Rotwein. Also ich würde einen Rotwein dazu matchen und ich würde einen leichten und fruchtbetonten Rotwein wählen.
Nämlich?
Am besten so leicht gekühlt. Ne, damit passt er dann auch zu vielen, vielen Gerichten. Und was besonders cool ist, wenn du so einen leichten, fruchtbetonten, gekühlten Rotwein hast, damit kriegst du halt auch die Weißwein-Trinker und TrinkerInnen an einen Tisch. Und Rebsorte prädestiniert wäre zum Beispiel Grenache Noir. Mhm. Habe ich momentan einen richtigen Fable für. Ich finde das so herrlich. Also wir haben das in Afrika immer zum Braai auch getrunken. Wirklich richtig schön gekühlt und das macht so viel Spaß, weil du halt eben, du hast ja schon schweres, also und fettdurchzogenes Fleisch und wenn du dazu dann einen Wein matchst, der halt einfach so eine filigrane Säurestruktur hat, so ein bisschen Frucht hat, dann leicht gekühlt, das macht nicht müde, das holt alle ab und wer jetzt keinen Grenache Noir irgendwie findet, kann man auch mal versuchen mit einem Frühburgunder.
Okay.
Ja, also kein Spätburgunder, sondern Frühburgunder von der Ahr zum Beispiel oder aus Franken. Wir haben die Frühburgunderbestände in Deutschland sind jetzt leider nicht so der Hit, leider, weil es ist eine wirklich tolle Rebsorte. Aber es gibt immer noch einige Betriebe an der Ahr oder halt wie gesagt in Franken, die ganz, ganz tolle Frühburgunder machen. Und da hast du auch so dieses sauerkirschige, so dieses, ach, so ein ganzes Glas Schattenmorell, muss man sich vorstellen. Und dann so kalt, weißt du? Geil. Ja.
Apropos Grillabend, zum Thema Grillen und Wein haben wir schon mal eine richtig schöne Folge gemacht. Ich glaube, sie hieß Lou grillt an.
Ja.
Folge 34. Auf jeden Fall nochmal nachhören, wer es noch nicht gehört habt. Und wenn ihr Fragen habt, so wie Eva, dann her damit. cheers@edeka.de. Einfach hier in die Shownotes rein, die Frage geht auch. Oder via Insta. Ne? Mailen oder posten.
Einfach fragen. Wenn Sie Fragen haben,
fragen
dann gerne
Sie.
Fragen.
Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, ganz wichtig, abonniert Cheers am besten und ja, empfehlt uns gerne weiter.
Ja.
An alle weininteressierten
fünf
Menschen.
5 Sterne nehmen wir auch.
Ja, sehr gerne. Die Glocke,
Dankeschön.
Alles. Ach so,
ja?
Eine Sache noch.
Was denn?
Eine Umfrage habe ich reingestellt bei Spotify. Wart ihr eigentlich schon mal im Elsass?
Ich war als Kind sehr oft im Elsass.
Mit Mami und Papi früher.
Mit Mami und Papi.
Okay, Cheers.
Cheers.
Tschüss.
So.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Du willst dich gesünder ernähren, langfristig und ohne Jojo-Effekt abnehmen oder einfach mehr über die aktuellsten Foodtrends wissen? Dann bist du genau richtig bei uns. Ich bin Julia Rohrmoser und Co-Hostin von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. Ja, und im Podcast bin ich offensichtlich nicht alleine. Mit Achim habe ich einen echten Ernährungsexperten an meiner Seite.
Ja, und gemeinsam erklären wir jeden Donnerstag alles, was du schon immer über gesunde Ernährung wissen wolltest. Ganz einfach zu verstehen, alltagstauglich, aber ganz ohne Verbote oder erhobenen Zeigefinger. Wir beantworten bei ISSO deine Fragen rund um Ernährung.
Brauche ich wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Was ist dran am Hype um Apfelessig? Ist Zucker wirklich so ungesund, wie alle behaupten? Und wie finde ich meine ganz persönliche Abnehmformel? Ihr habt die Fragen, ISSO die Antworten. Und auch mit fragwürdigen Trends und Hype-Wahrheiten räumen wir im Podcast auf. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Nicht unbedingt. Warum? Das hörst du bei uns.
Also, weg mit Verboten in deiner Ernährung und hin zu einem gesünderen und genussvolleren Leben. Hör einfach mal rein. ISSO, der Ernährungspodcast mit mir, Achim Sam, jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.